Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die führenden Industriestaaten wollen die demokratischen Entwicklungen in Tunesien und Ägypten politisch und finanziell unterstützen. Die Staats- und Regierungschefs der G8-Staaten sagten auf ihrem Gipfel im französischen Deauville Milliardenhilfen zu. Die Politiker stellten klar, dass sie auch einen politischen Wandel in Libyen wollen. Allerdings sollen die NATO-Luftangriffe zunächst fortgesetzt werden. Gleichzeitig will Russland versuchen, im Libyen-Konflikt zu vermitteln.
Tusch und roter Teppich für die Hoffnungsträger des arabischen Frühlings. Am zweiten Tag also gesellten sich auch die Regierungschefs von Ägypten und Tunesien zu den acht Großen, von denen sie sich Großzügiges versprachen. Insgesamt 40 Milliarden Dollar kamen zusammen, so Gastgeber Sarkozy. Ein Signal an die Länder Nordafrikas, dass sich Demokratie lohnt. Aber es ist nicht nur selbstlos. Die Angst vor einer Massenabwanderung sitzt vor allem den Europäern in den Knochen.
Es geht jetzt vor allen Dingen darum, das Geld schnell an die Menschen zu bringen und zu den Menschen zu bringen. Deutschland hat sich sehr eingesetzt für einen Pakt für Beschäftigung, das heißt für Ausbildung und Beschäftigung, gerade von jungen Leuten.
Es waren hier in Deauville die Treffen am Rande, die am Ende die Aufmerksamkeit bekamen. Eine nächtliche Sitzung bescherte auch die Zustimmung Russlands zur klarsten Forderung im G8-Kommuniqué. Gaddafi muss fort. Wir können das UN-Mandat nicht erfüllen, wenn Gaddafi in Libyen bleibt und seine Armee gegen das Volk einsetzt. Wir wollen, dass dieser Einsatz zum Ende gebracht wird. Russlands Staatschef Medvedev, der den Einsatz der Alliierten immer wieder kritisiert hatte, ließ sich ins Boot holen und überraschte dann die anderen auch mit dem Angebot, sich als Vermittler einzuschalten. Wir haben über unsere Rolle gesprochen und wir haben dabei angeboten, vermittelnd tätig zu werden. De facto verhandeln wir schon länger. Nicht nur Angela Merkel reagierte kühl auf dieses Angebot, aber ihre Meinung war in der Libyen-Krise hier eh weniger gefragt. In die entscheidenden Hinterzimmertreffen war die Deutsche aufgrund ihrer ablehnenden Haltung zum Kriegseinsatz nicht geladen.
Aus der libyschen Rebellenhochburg Misrata werden wieder schwere Kämpfe zwischen Anhängern und Gegnern der Regierung gemeldet. Drei Aufständische sollen getötet worden sein, mindestens 20 wurden verletzt. Die NATO hatte in der Nacht erneut Luftangriffe auf die libysche Hauptstadt Tripolis geflogen. Augenzeugen berichteten von starken Explosionen in der Nähe des Zentrums. Dort befindet sich auch die Residenz von Machthaber Gaddafi.
Auf dem Tahrirplatz in der ägyptischen Hauptstadt Kairo haben tausende Menschen für umfassende und schnelle Reformen demonstriert. Die Kundgebung stand unter dem Motto »Die zweite Revolution«. Die Demonstranten forderten unter anderem, dass Ex-Präsident Mubarak und andere Größen des alten Regimes rascher vor Gericht gestellt werden. Außerdem müsse die Korruption energischer bekämpft werden.
Die Zahl der Menschen, die an der schweren Darminfektion durch den EHEC-Erreger erkrankt sind, steigt immer weiter. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts sind es inzwischen mehr als 270. 6 Todesfälle werden mit dem Bakterium in Verbindung gebracht. Als ein möglicher Träger des EHEC-Erregers gelten spanische Gurken. Deutsche Gemüsebauern beklagen nun massive Umsatzeinbrüche.
Egal ob aus Spanien, den Niederlanden oder Deutschland, Gurken wurden auf dem Hamburger Großmarkt heute kaum gekauft. Die Händler sind frustriert.
Die bleiben jetzt stehen, verkaufen wir morgen. Und wenn sie morgen nicht verkauft werden, dann wandern sie wahrscheinlich am Montag in Müll.
Die finanziellen Verluste sind nach Angaben der Bauern schon jetzt hoch.
Wir haben jetzt schon täglich über 2 Millionen Euro Schäden bei den Gemüsebauern. Das wird sich jetzt nochmals erhöhen.
Aus diesem Unternehmen in Spanien kommen die Gurken, auf denen EHEC-Erreger festgestellt wurden. Aber noch gibt es keine Hinweise darauf, wie die Verunreinigung passiert sein könnte. Demonstrativ ist der Firmenchef eine seiner Gurken. Unsere Untersuchungsergebnisse besagen, dass hier nichts gefunden wurde. Nur in Deutschland also konnte der Erreger auf die Gurken gekommen sein, so die Theorie der Spanier. Deutschland aber will auf neue Erkenntnisse erst warten.
Es kann beim Transport, es kann in Spanien, es kann auch in Deutschland passiert sein. Und deshalb arbeiten alle Behörden, die zuständig sind, mit Hochdruck daran, hier die Ursache zu finden, damit wir auch das Problem eingrenzen können weiter.
Einige Krankenhäuser stoßen bei der Versorgung der EHEC-Patienten bereits an ihre Grenzen. Wie hier im Hamburger Universitätsklinikum werden täglich immer mehr Patienten behandelt. Einige leiden neben Durchfall auch an Nierenversagen, die sogenannten HUS-Patienten.
Wir gehen davon aus, dass wir in den nächsten Tagen noch mehr Hussfälle sehen werden, weil circa eine Woche nach dem Peak oder der Spitze der Durchfallwelle die Husswelle kommt.
Solange nicht genau geklärt ist, wie es zu der Verunreinigung der Gurken gekommen ist, gilt der Rat des Robert-Koch-Instituts, Tomaten, Salatgurken und Blattsalate, insbesondere in Norddeutschland, nicht roh zu verzehren.
Deutsche Soldaten werden in Zukunft voraussichtlich häufiger ins Ausland geschickt, und zwar auch zu Einsätzen, die nicht unmittelbar in deutschem Interesse liegen. Verteidigungsminister de Maizière skizzierte heute im Bundestag in einer Regierungserklärung die neuen Aufgaben der Bundeswehr. Mit Ausnahme der Linkspartei stieß er damit bei den anderen Parteien grundsätzlich auf Zustimmung.
Bis zuletzt feilte der Verteidigungsminister an seiner Regierungserklärung. Neben all den Zahlen über Truppenstärke und Freiwillige machte de Maizière vor allem deutlich, dass das reiche Deutschland und seine Armee künftig international deutlich stärker gefordert sein werden.
Wohlstand verpflichtet. Daraus wächst auch internationale Verantwortung und Solidarität. Und das kann auch heißen, Beteiligung an internationalen Einsätzen aus internationaler Verantwortung.
10.000 statt bislang 7.000 Soldaten sollen künftig für Auslandseinsätze bereitstehen, auch in Regionen, in denen Deutschland kaum unmittelbare Interessen hat. Dafür gab es Zustimmung nicht nur von der Regierungsseite.
Deutschland hat als wirtschaftsstarkes Land eine ethische Verantwortung, kann nicht einfach zuschauen, wenn es Völkermord in der Welt gibt.
Soldaten als Mittel der deutschen Außenpolitik, ungewohnte Töne von den Grünen, die fordern,
dass wir keine rechtsfreien Räume auf diesem Globus dulden dürfen. Und das heißt für uns, Ausbildung, Ausrichtung und Ausrüstung der Bundeswehr müssen klar auf diese Priorität ausgerichtet werden.
Nur die Linkspartei lehnt diese Neuausrichtung ab. Union, SPD, FDP und sogar die Grünen sind sich offenbar einig. Aus der Bundeswehr soll eine weltweit einsetzbare Interventionsarmee werden. Mögliche Einsatzgebiete: Pakistan, Somalia und der Sudan. Doch die Rolle als eine Art Welthilfspolizist ist nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch in der Armee selbst umstritten.
US-Außenministerin Clinton ist zu Gesprächen nach Islamabad gereist. Der Besuch gilt als Versuch, das angespannte Verhältnis zwischen den USA und Pakistan zu verbessern. Seit der Tötung von Al-Qaida-Chef Bin Laden gibt es Spannungen. Die pakistanische Regierung sah durch den US-Einsatz in Abbottabad ihre Souveränität verletzt.
Versteinerte Minen und Grabesstimmung auf allen Seiten. Tiefes Misstrauen bei den Amerikanern, großer Ärger auf pakistanischer Seite über den Alleingang der USA gegen Bin Laden. Da half es auch nichts, dass Hillary Clinton Pakistan einen guten Partner nannte, denn gleich danach forderte sie mehr Anstrengungen im Kampf gegen den Terror als bisher. Wir sind nun an einem Wendepunkt angekommen. Wir müssen mehr gegen den Terrorismus tun und wir müssen es zusammentun. Die kommenden Wochen und Monate werden zeigen, ob wir damit erfolgreich sein werden. Auch Drohnenangriffe werde es weiterhin geben, wie geheime Kommandooperationen gegen Top-Terroristen, falls es notwendig sei, sagte US-Stabschef Mullen. Während des Besuches gingen Hunderte auf die Straße, um gegen die USA zu demonstrieren. Es gibt einen Sturm der Entrüstung gegen die USA wegen des Angriffes in Abbottabad, nicht nur auf der Straße, auch im Parlament. Pakistan droht nun mit der Schließung der NATO-Nachschubwege nach Afghanistan. In einem Punkt aber waren sich beide Seiten einig: Die CIA bekommt Zutritt zum Haus von Bin Laden.
Hillary Clinton versuchte mit ihrem Besuch auch die Spannungen zwischen den beiden Regierungen abzubauen. Bei der Bevölkerung ist das nicht gelungen, im Gegenteil. Der Anti-Amerikanismus hat erheblich zugenommen. Ein gefährlicher Zustand für Washington, aber auch für die Regierung in Islamabad. Denn sie gerät zunehmend in den Verdacht, von der Unterstützung der USA abhängig zu sein.
Der mutmaßliche Kriegsverbrecher Ratko Mladic kann an das UN-Tribunal in Den Haag überstellt werden. Das entschied ein Gericht in Belgrad. Der 69-Jährige war gestern in Serbien festgenommen worden. Eine erste Vernehmung musste wegen seiner gesundheitlichen Probleme unterbrochen werden. Der frühere bosnisch-serbische General ist unter anderem wegen des Massakers von Srebrenica im Jahr 1995 angeklagt. Mladics Anwalt kündigte Berufung gegen die Auslieferung an.
Das Belgrader Sondergericht. Wie krank ist der Mann, der hier seit gestern einsitzt, wirklich? Seine Familie und Anwälte, die Ratko Mladic heute besuchen konnten, sagen, sehr krank, geistig fast nicht mehr zurechnungsfähig nach einem Schlaganfall. Deshalb, so das Fazit der Verteidigung, zu schwach für die Auslieferung nach Den Haag. gleichzeitig aber offenbar fit genug, um, wie sein Anwalt erzählt, die Annahme der Anklage mit der Begründung zu verweigern, er, Mladic, habe doch nur die Befehle des verstorbenen serbischen Präsidenten Milošević ausgeführt, den damals doch alle gewählt hätten. Widersprüchliches auch aus dem Dorf Lazarevo, wo der Ex-General gestern festgenommen wurde. Die Einwohner fordern, die Straße, in der das Haus der Familie steht, nach Ratko Mladic zu benennen. Gleichzeitig behaupten sie alle, er sei niemals hier gewesen, keiner hätte ihn hier je gesehen. Besonnene Stimmen dagegen aus Belgrad. Endlich haben sie den festgenommen. Jetzt kommen wir viel schneller in die EU. Auf den einzigen Bildern, die von Mladic nach seiner Festnahme freigegeben wurden, geht er zwar schleppend, aber nach Angaben seiner Bewacher hat er ihnen gleich in alter Manier Befehle erteilt. In die Zelle hat er sich einen Fernsehapparat und Erdbeeren gewünscht, was er umgehend bekam. Mit dem gerichtlichen Attest, stabil genug zu sein, um nach Den Haag ausgeliefert zu werden. Seine Anwälte wollen zwar Widerspruch einlegen, aber es erscheint doch sehr unwahrscheinlich, dass der Mann, der im Krieg so gnadenlos war und von dem seine Anhänger dachten, dass er lieber stirbt, als sich festnehmen zu lassen, dass ausgerechnet er sich unter Hinweis auf eine schwache Gesundheit einem Prozess entziehen kann. Viel wahrscheinlicher ist, dass Ratko Mladic Anfang nächster Woche nach Den Haag geflogen wird.
Erstmals seit Beginn der Protestwelle in Spanien ist in Barcelona die Polizei gewaltsam gegen Demonstranten vorgegangen. Sicherheitskräfte versuchten, mit Schlagstöcken und Gummigeschossen die zentrale Plaza de Catalunya für Fußballfeiern zu räumen. Dort hatten seit Tagen hunderte Menschen gegen Sparpolitik und Arbeitslosigkeit demonstriert. Nach Behördenangaben wurden 120 Menschen verletzt. Die 7 zurzeit stillgelegten Atomkraftwerke Deutschlands sollen nach dem Willen der Umweltminister von Bund und Ländern nicht wieder ans Netz gehen. Bei ihrem Treffen in Wernigerode forderten sie heute außerdem einen möglichst schnellen Ausstieg aus der Atomenergie, nannten aber kein Datum. Die Ethikkommission will sich morgen auf eine Terminempfehlung einigen. Am Sonntag beschäftigt sich dann der Koalitionsausschuss von Union und FDP mit dem Thema. Die Diskussion über die Antiterrorgesetze geht in eine neue Runde. Die Innenminister von Bund und Ländern konnten sich heute bei einer Sonderkonferenz auf keine gemeinsame Linie einigen. Berlins Innensenator Körting forderte die Regierung auf, detailliert aufzulisten, was die bisherigen Maßnahmen gebracht hätten. Erst danach könne bewertet werden, in welchem Umfang die einzelnen Punkte weiter erforderlich seien, so der SPD-Politiker. Die Regelungen, die zum Jahresende auslaufen, erlauben es den Geheimdiensten, umfangreiche Daten einzuholen.
Die Festnahme von 3 Terrorverdächtigen Ende April, sie war für die Sicherheitsbehörden ein Erfolg. Die Terrorgefahr ist in Deutschland dadurch aber nicht gesunken, sondern weiter angespannt. Für die Innenminister Anlass für eine gründliche Analyse, die auch helfen soll bei der anstehenden Entscheidung zu den sogenannten Antiterrorgesetzen.
Die Erkenntnis war eindeutig, wir brauchen die Anwendung von Antiterrorgesetzen, wie sie vor 10 Jahren erdacht worden sind. Und deswegen war das heute auch wichtig für unsere Argumentation.
Das FDP-geführte Justizministerium bremst und verärgert den Koalitionspartner gerade. Die Befugnisse, die die Sicherheitsbehörden und Nachrichtendienste im Kampf gegen den Terror künftig haben sollen, gehen den Liberalen nämlich deutlich zu weit. Dass etwa Fluggastdaten oder Kontobewegungen von Verdächtigen abgefragt werden können, will die FDP nicht mehr erlauben.
Man sollte sich fachlich miteinander beschäftigen und dann findet man auch Kompromisslinien. Es kann jedenfalls in Deutschland nicht so sein, dass sich derjenige rechtfertigen muss, der die Freiheit der Bürger verteidigt. Diejenigen, die Grundrechte einschränken, die müssen sich in Deutschland eigentlich rechtfertigen.
Von seinen Länderkollegen hat Friedrich heute keine uneingeschränkte Rückendeckung bekommen. Ohne belastbare Informationen, ob sich die bestehenden Regeln bewährt haben, kann und will die Runde noch nicht entscheiden.
Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International feiert ihr 50-jähriges Bestehen. Seit der Gründung 1961 setzt sich Amnesty für Menschenrechte, gegen Folter und gegen die Todesstrafe ein. Beim Festakt der deutschen Sektion in Berlin würdigt Bundespräsident Wulff am Abend den Einsatz der 114.000 ehrenamtlichen Helfer in Deutschland. Aufgrund ihrer Geschichte trügen die Deutschen eine besondere Verantwortung für die Einhaltung der Menschenrechte. Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 28. Mai.
Morgen sorgt ein Ableger des Azorenhochs vielerorts für freundliches Wetter. Im Nordwesten macht sich allerdings das Tief zwischen Island und Schottland mit neuem Regen bemerkbar. Im Südosten regnet es heute Nacht noch gebietsweise, sonst anfangs einzelne Schauer, dann klart es verbreitet auf. Am Tag im Südosten noch Schauer, im übrigen Land eine meist freundliche Mischung aus Sonne und Wolken. Im Norden und Nordwesten werden die Wolken später dichter und es beginnt zu regnen. Der Wind wird schwach, im Norden und Westen mäßig bis frisch, mit starken, an der Küste mit stürmischen Böen. In Küstennähe heute Nacht 10, sonst 2 bis 9 Grad, in der Mitte örtlich Bodenfrost. An der Nordsee morgen 15, am Hochrhein immerhin bis 23 Grad. In den nächsten Tagen deutlich wärmer, am Sonntag verbreitet sonnig, im Norden hier und da Schauer, auch am Montag viel Sonne, am Nachmittag einzelne, zum Teil kräftige Schauer und Gewitter. Am Dienstag breitet sich von Westen Regen aus, lokal sind auch gewittrige Unwetter mit Starkregen, Hagel und schweren Sturmböen dabei.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen heute um 23.15 Uhr mit Karin Mioska, darin Krankheitserreger Ehek, die Suche nach der Infektionsquelle und Pop-Ikone aus New York, der Hype um Lady Gaga.